Während ökonomische, technische Infrastruktur in vielen Städten Ostdeutschlands gut entwickelt seien, habe die Politik die soziale, zivilgesellschaftliche, politische und auch die ethische Infrastruktur nachhaltig und auch über längere Zeit hin vernachlässigt. Das sagte so oder ähnlich der Theologe und Politologe Frank Richter, und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Herr Richter.
Schönen guten Tag.
Nach all den turbulenten Jahrzehnten hätten Sie sich ein bisschen Ruhe verdient, aber nein, Sie gehen in den Sächsischen Landtag. Wenn Sie dort sind, möchten Sie da manchmal schreiend davonlaufen?
Das ist nicht meine Art. Das Schreien, das versuche ich zu unterdrücken und es quasi gemäß der fernöstlichen Kampfkunst quasi umzumünzen in konstruktives Dagegenhalten.
Naja, das klingt jetzt erstmal einfach, scheint mir aber sehr schwer zu sein. Und in diesen Zeiten ist ja die Verzweiflung und das Verzagen doch immer nah. Was machen Sie denn in den dunklen Stunden? Weinen Sie da ins Kissen oder wie gehen Sie emotional mit diesen wirklich schwierigen Zeiten um?
Ach, wissen Sie, vielleicht liegt es daran, dass ich Ü60 bin. Ja, und dass ich mich sehr viel mit Geschichte beschäftigt habe. Wir leben in einer multiplen Krise, das ist richtig. Was vielen Menschen zugemutet wird, ist tatsächlich heftig, gar keine Frage. Aber wir sind nicht die erste Gesellschaft in der Menschheitsgeschichte, die mal mit schweren Krisen zu tun hat. Also das heißt, in solchen Krisensituationen gilt es, die Ruhe zu bewahren, die Nerven zu behalten und ja vielleicht auch mal innezuhalten und zu überlegen, was können wir jetzt tun. Es gibt noch einen zweiten Grund, der mir hilft, sagen wir es so. Ich habe halt die Zeit von 1987 bis 1989 in guter Erinnerung. Und meine Gefühle, die ich heute habe, die sind manchmal ganz ähnlich wie die Gefühle in den Jahren 87, 88, Frühjahr 89. So grundsätzlich, naja, so kann es nicht weitergehen. Keiner weiß, wie es weitergehen soll. Was machen wir denn jetzt? Na, wir bleiben beieinander. Wir treffen uns mit den Wohlmeinenden und überlegen gemeinsam, vielleicht auch ein bisschen träumerisch, wie kann es weitergehen? Und dann kam das Jahr 1989 und die friedliche Revolution, und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ja, wenn es am dunkelsten ist, dann ist der Sonnenaufgang auch nicht mehr so furchtbar weit, nicht? Also das mag als Schönrednerei unserer jetzigen Situation abgetan werden. Ich möchte es nicht so abtun. Ich glaube, wir haben als Menschen nicht für alles gleich sofort eine Lösung, aber wir haben das Instrumentarium, auch in diesen schwierigen Krisen durchzukommen und konstruktiv miteinander umzugehen.
Das klingt sehr gut und klingt aufmunternd, aber wenn man dann sich umdreht, ist es sehr schnell wieder vergessen. Und ich beobachte ja gerade im Osten dieses Landes, in der ehemaligen DDR in Ostdeutschland, sehr viel Frust, Verzweiflung, Demütigungserfahrung und ein Trotz, der seinesgleichen sucht, oder?
Ja, ohne Zweifel. Also ich will nicht schönreden. Ich unterscheide zwei Dinge. Das eine ist die gesellschaftliche Situation. Und die Gesellschaft hat in vielen Teilen Orientierung verloren. Ziele sind Mangelware. Die moralische Substanz, die es ja auch braucht, um die Gesellschaft zusammenzuhalten und eine Krise zu bestehen, ist brüchig. Wir haben auch ein großes Sinndefizit in dieser Gesellschaft. Das ist das eine. Da gilt es nicht schön zu reden, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Das andere ist die politische Ordnung, innerhalb derer die Gesellschaft sich befindet. Und diese politische Ordnung bei allen Baustellen, die es zweifellos gibt, ist die beste politische Ordnung, die Deutschland in seiner Geschichte jemals hatte. Da soll mir mal jemand irgendeine Zeit in der deutschen Geschichte erklären, in der es eine bessere politische Ordnung gegeben hätte. Nun ist die gesellschaftliche Situation einerseits und die politische Ordnung andererseits nicht einfach identisch und nicht deckungsgleich. Aber innerhalb dieser Ordnung, wenn wir sie wahrnehmen und wenn wir sie gestalten, können wir auch diese schweren gesellschaftlichen Verwerfungen bestehen und Lösungen finden. Deswegen bleibe ich am Ende dieses Gedankengangs immer dabei, mich ja ziemlich beharrlich und fast stur an die Wohlmeinenden zu wenden, an diejenigen, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer in Distanz geraten sind, nicht mehr wählen gehen oder das Engagement aufgegeben haben, die gilt es zu mobilisieren und sich nicht dauernd mit den Störern und Zerstörern unserer politischen Ordnung zu beschäftigen.
Dennoch sagen Sie an Ihrem Buch, hört endlich zu, weil Demokratie Auseinandersetzung bedeutet. Und da meinen Sie ja, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Sie auch mit Anhängern rechtspopulistischer Bewegungen das Gespräch suchen wollen. Und Sie sagen, dass Demokratie nur gelingen kann, wenn sich alle Beteiligten austauschen, ihre Argumente darlegen. Also möchten Sie auch mit den Wütenden sprechen, mit den Frustrierten, mit denen, die sich gedemütigt fühlen, die eigentlich gar nicht mehr reden wollen. Wollen Sie dennoch ins Gespräch kommen?
Die großartige Idee der Demokratie geht einher mit der Integration aller. Das gilt. Wir können niemanden per se, weil er falsch denkt oder weil er falsch wählt oder weil er frustriert ist, irgendwie ausschließen. Also schauen Sie selbst diejenigen, die sich ihrerseits aus unserer gesellschaftlichen Ordnung verabschieden. Nehmen wir mal das Stichwort Reichsbürger. Also selbst diejenigen, die sich ihrerseits aus der politischen Ordnung verabschieden, können wir doch unsererseits nicht verabschieden. Die gehören nun mal dazu. Das heißt, wir können niemanden ausschließen. Das heißt, wir werden als Demokraten, als staatspolitisch verantwortlich handelnde Bürgerinnen und Bürger immer wieder versuchen, alle irgendwie in den Diskurs einzubeziehen und ins Gespräch zu bringen. Das gelingt bei vielen erkennbar nicht mehr, aber deswegen werden wir es, die wir es gut meinen, mit dieser politischen Ordnung nicht aufgeben. Ich bin nicht gezwungen, mit jedem zu reden, aber wenn es passt, werde ich es auch weiterhin versuchen. Und das geht so weit, dass ich formulieren möchte, auch der Gesprächsabbruch ist eine Botschaft. Weißt du, heute kommen wir beide nicht mehr miteinander weiter. Jetzt gehst du nach Hause und ich gehe nach Hause. Vielleicht treffen wir uns in 3 Wochen wieder und vielleicht ist dann eine bessere Gelegenheit. Ich kann nicht mit jedem Menschen bei jeder Gelegenheit über jedes x-beliebige Thema sprechen. Ich kann aber, und da bin ich überzeugt davon, mit fast jedem Menschen bei einer günstigen Gelegenheit über ein gemeinsam vereinbartes Thema sprechen und in diesem Kontext den Diskurs aufrechterhalten. Das ist eine Aufgabe, die ist zugegebenermaßen aktuell sehr schwer zu erfüllen, aber es ist auch keine völlig neue Aufgabe. Das ist der Demokratie eigen, dass sie den Diskurs immer wieder qualifizieren muss oder wir den Diskurs in der Demokratie immer wieder qualifizieren müssen. Und da gibt es nicht nur schlechte Erfahrungen, da gibt es auch gute Erfahrungen. Jedenfalls habe ich auch gute Erfahrungen gemacht.
Sie halten es ja offensichtlich für einen Fehler, diese Bewegung, die rechtspopulistischen Bewegungen zu ignorieren oder sogar zu verunglimpfen. Aber es fühlt sich doch gut an, wenn man die anderen verachten kann, wenn man erstmal sich abgrenzt, das ist ja so ein natürliches Verhalten und die doof findet. Das fühlt sich gut an, aber langfristig wahrscheinlich dann doch nicht mehr, oder?
Nun ja, also eines wollen wir in unserem Gespräch, wir beide jetzt nicht außer Acht lassen. Das ist jenseits der Rechtspopulisten und jenseits der Frustrierten und der Enttäuschten und der vielleicht Ungebildeten auch Rechtsextremisten gibt, richtige Nazis, Menschen, die unsere Ordnung stören und zerstören wollen. Das wissen wir mittlerweile sehr genau. Das ist auch der Unterschied vielleicht zu der Zeit, in dem ich das von Ihnen zitierte Buch geschrieben habe. In der Zwischenzeit sind ja 8 Jahre oder 9 Jahre vergangen. Also wir sehen auch sehr deutlich, also jedenfalls deutlicher als früher, dass es auch eher sowas wie eine diabolische Kategorie gibt. Das heißt also richtige zerstörende Kräfte, außenpolitisch und auch innenpolitisch. Und mit denen muss man dann bei der entsprechenden Gelegenheit auch sehr deutlich das Gespräch abbrechen und sagen, also das führt jetzt hier nicht weiter. Möglicherweise, ich habe das bei Veranstaltungen auch das ein oder andere Mal tun müssen, möglicherweise sind Sie ein Fall für den Staatsanwalt. Damit will ich nichts zu tun haben. Auf Wiedersehen. Das kann in wenigen Fällen, zunehmend mehr Fällen wahrscheinlich nötig sein.
Wahrscheinlich doch in mehr Fällen, wenn Sie sich jetzt anschauen, in den 3 östlichen Bundesländern wird gewählt, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Wenn Sie jetzt die Prognosen sehen, Sie sind ja derzeit Landtagsabgeordneter für die SPD, möchten Sie dann nicht doch davonlaufen und irgendwo hingehen, wo es schön ist?
Hier ist es schön. In Sachsen ist es nach wie vor schön und in Deutschland ist es nach wie vor schön. Ich bitte Sie, wir werden da nicht den Hasenfuß spielen. Ich will kein Problem wegreden, aber ich will tatsächlich diejenigen in den Blick nehmen, die sich irgendwie distanziert haben. Ein Mitarbeiter von mir hat die Wahlergebnisse in der schönen Stadt Pirna analysiert. Und Pirna hat ja jetzt nun einen Oberbürgermeister auf AfD-Ticket. Nicht? Da könnte man ja auch davonlaufen. Wenn man sich aber die Zahlen genau anschaut, dann stellt man fest, dass seit mehreren Wahlgängen die Anzahl derer, die AfD gewählt haben, gar nicht zugenommen hat. In absoluten Zahlen bleibt die ungefähr gleich. Unser Problem ist die Wahldistanz, die geringe Wahlbeteiligung. Sind die vielen, die sich aus welchen Gründen auch immer verabschiedet haben oder ihre Verantwortung noch nicht wahrgenommen haben. Also es geht um die Mobilisierung der Demokraten und weniger um die Fokussierung auf diejenigen, von denen wir halt nur wissen, dass sie diese politische Ordnung verachten oder zerstören wollen. Das ist meine Hoffnung. Und die ist nicht unbegründet.
Na, dennoch, ich scheine Sie heute nicht zum Davonlaufen bringen zu können. Ich weiß nicht, wo Sie Ihren Optimismus hernehmen. Liegt das an Ihrem Glauben oder ist es so eine Mentalitätsfrage? Warum sind Sie so positiv?
Ja, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich hab viel Glück gehabt in meinem Leben. Und ich habe Erfahrungen gemacht, das sagte ich schon. Wir sind nicht die erste Gesellschaft, die in einer schwierigen Krise angekommen ist. Wir haben das Instrumentarium, sowohl was den Ordnungsrahmen unserer Gesellschaft betrifft, als auch die Erkenntnisse. Wir haben möglicherweise an einer Stelle eine völlig neue Situation, für mich jedenfalls neue Situation, das ist die Segmentierung der Öffentlichkeit aufgrund der verschiedenen Filterblasen, in denen Menschen sich bewegen. Nicht? Wir haben es also mit sehr vielen Menschen zu tun, die sich ausschließlich nur noch gedanklich und kommunikativ unter ihresgleichen bewegen und niemals mehr mit einem vernünftigen Gegenargument konfrontiert werden. Das sind nicht nur die sogenannten sozialen Netzwerke, das sind auch andere Teile unserer Gesellschaft, die quasi hermetisch funktionieren. Das ist eine neue Situation, die haben wir so noch nicht gehabt. Die öffentliche Meinung ist segmentiert. Es gibt sie vielleicht nur noch theoretisch. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben eigene Probleme. Also das ist neu. Da haben wir noch keine Lösung. Also ich habe jedenfalls noch keine Lösung. Aber es ist ja gut, dass wir es jetzt erstmal erkannt haben. Mit bloßer Medienkompetenz an den Schulen wird man dem nicht Herr werden können. Wir brauchen eine größere Aufmerksamkeit dafür, dass wahrheitsorientierte Kommunikation, faktenorientierte Kommunikation in der Öffentlichkeit genauso ein Stück Daseinsvorsorge ist, für die der Staat sorgen muss, wie etwa frisches, sauberes Wasser, für das er sorgen muss, oder Strom in der Leitung. Das heißt, hier haben wir ein Defizit, das ist neu. Lassen Sie es uns angehen.
Verschwörungsideologien, Verschwörungserzählung, Fake News, gefühlte Fakten, das ist ja wie ein riesiges Bollwerk. Wir werden uns ja demnächst sehen im schönen Erfurt, dem Sie ja auch noch sehr gewogen sind. Vom 13. bis 15. Februar werden die Faktenforschenden Aktionstage stattfinden. Die stehen unter dem Motto Menschen, Medien, Meinungsbildung. Die Menschen und die Medien ist so eine Sache, die Meinungsbildung auch. Sie haben es gerade angedeutet. Wie entsteht eigentlich Meinung? Wie entsteht Sie. Grundlage ist natürlich Bildung, dass ich irgendwie eine Bildung genossen habe und eine Kompetenz habe, mir eine Meinung zu bilden und dann kommt noch das, was ich konsumiere. Es ist ein sehr komplexer Prozess. Sie waren ja in der Landeszentrale für politische Bildung, wissen also, was politische Bildung ist. Da ist es im Moment eine Sisyphus-Aufgabe und schwierig, oder? Das Thema Meinungsbildung und Medien zu diskutieren?
Ich bin ja auch Theologe. Und die Theologen haben die Verschwörungsmärchen früher mal als Aberglaube bezeichnet. Und es gibt den schönen Satz, gegen den Aberglauben helfen keine Fakten, gegen den Aberglauben hilft nur ein besserer Glaube. Oder ein guter Glaube. An dieser einfachen Sequenz ist viel dran. Wir haben es doch tatsächlich mit vielen Menschen zu tun, die sind für Fakten nicht mehr erreichbar.
Weil sie den Glauben verloren haben im wahrsten Sinne des Wortes, auch an die Gesellschaft?
Weil sie Ziele verloren haben, weil sie keine Ahnung mehr haben, wohin diese Gesellschaft oder wohin ihr eigenes Leben überhaupt noch hin soll. Ja, das heißt, wir haben ein Zieldefizit. Diese Gesellschaft kennt keine Visionen mehr oder jedenfalls keine überzeugenden Visionen mehr. Das Wort Zukunft, das noch vor 10, 15 Jahren ein glänzendes, schillerndes, also im großen Sinne schillerndes Wort war, da konnte man auch in Parteiprogrammen noch mit dem Begriff Zukunft hantieren. Dieses Wort Zukunft hat den Glanz verloren und ist fast was Bedrohliches geworden. Ja, ich glaube, wir sollten auch hier eher umschwenken und positiv denken und uns fragen, welche gemeinsamen, großen, wertvollen, anstrebenswerten Ziele können wir endlich wieder formulieren? Wohin wollen wir als Menschen und als Gesellschaft? Das ist, glaube ich, im Blick auf die Verschwörungsmärchen respektive auf den Aberglauben das viel bessere Instrument, als immer permanent auf die Fakten zu insistieren. Die brauchen wir auch, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Aber Menschen, die sich von faktenorientierten Denken längst verabschiedet haben, werden wir nicht dauernd mit Fakten überzeugen können. Das scheint mir der wichtigere Weg zu sein. Nun kann man Visionen nicht am Schreibtisch erfinden. Die brauchen manchmal auch ihre Zeit, bis sie entstanden sind, aber wir brauchen sie. Und ich habe die große Freude gehabt, in den letzten 3 Jahren seines Lebens mal Rupert Neudeck zum Freund haben zu können. Diesen Begründer von Kap Anamur, die Älteren unter uns werden ihn noch kennen, der hat mir gesagt, Frank, und wenn wir nur 2 Ziele als Gesellschaft angehen würden. Erstens, wir wollen so miteinander leben und wirtschaften, dass wir die natürlichen Lebensgrundlagen der nachfolgenden Generation nicht zerstören. Und zweitens, wir wollen dazu beitragen, dass jedes Kind auf dieser Erde nicht mehr hungern muss, sondern Bildung bekommt und eine Zukunft hat. Wenn wir nur die 2 Ziele angehen würden, hätten wir schon genug zu tun. Und das sind doch wirklich anstrebenswerte Ziele.
Na, nur 2 Ziele, sagen Sie. Also wenn wir darüber reden, wie wir miteinander wirtschaften, da gehen wir doch an die Grundfesten, da gehen wir doch an das Wirtschaftssystem, da gehen wir an den Kapitalismus, dann gehen wir an die Konsumgesellschaft, dann gehen wir doch richtig ans Übel dran, oder? Das ist doch keine leichte Aufgabe, oder?
Nein, nein. Alles andere als leicht, aber dringend notwendig. Die Art und Weise, da werden Sie mich jetzt politisch gerne auch stellen. An dieser Stelle können Sie mich stellen. Die Art und der Kapitalismus, der jetzt gerade vorgibt, auch zu einem grünen Kapitalismus werden zu können, ich glaube, von dem müssen wir uns verabschieden. Die Art und Weise eines wachstumsorientierten, auf permanenten Zuwachs orientierten kapitalistischen Wirtschaftens dieser Art und Weise, die hilft uns nicht mehr, die Zukunftsaufgaben anzugehen. Hier müssen wir neue Ideen entwickeln.
Da ist ja politische Bildung, die nicht mit dem Zeigefinger daherkommt, die nicht ideologisch daherkommt, ja umso notwendiger, oder? Dass wir genau darüber reden, wie wollen wir leben, in welchem Wirtschaftssystem, was sind Werte, was bedeutet eigentlich Wohlstand? Ist der materielle Wohlstand das einzig Wichtige oder gibt es da auch noch andere Wohlstandsformen? Da ploppen bei mir ja riesige Fragen auf und da möchte ich ja am liebsten weiter diskutieren. Sie auch?
Ja, natürlich. Sie hatten ja auch ein Zitat an den Anfang unseres Gesprächs gesetzt. Ich erinnere mich jetzt nur noch schwach an, welches Zitat Sie damals mich erinnert hatten, aber genau das habe ich doch damals gemeint. Also alleine im Materiellen, im Ökonomischen, eine Erfüllung von Glück und Wohlstand zu sehen, das reicht nicht und das führt auch nicht mehr weiter. Wir brauchen da andere Kategorien und ich glaube, da gibt es ja auch schon viele Ansätze, da bin ich kein Experte, aber ich glaube, an der Stelle weiter zu diskutieren, gerne auch in Erfurt, da bin ich dabei.
Das Ganze vom 13. bis zum 15. Februar im schönen Haus Dacheröden werden wir uns sehen, kann man sich jetzt noch anmelden, das Thema ist Menschen, Medien, Meinungsbildung. Nochmal zurück zu Ihrem Buch, wenn ich mich recht erinnere, schrieben Sie ja damals, der Aufstieg der Rechtspopulisten ist ein Symptom für die Krise der Demokratie. Das ist sicher immer noch gültig oder gültiger denn je, dass das, was wir derzeit erleben, ein Symptom ist. Ein Symptom wofür? Inwiefern steckt die Demokratie in der Krise?
Also ich will, wie gesagt, nichts schönreden, aber ich kann mit einiger Überzeugung sagen, die Demokratie als Herrschafts- und Gesellschaftsform ist eine sehr anspruchsvolle und irgendwie immer in der Krise. Die Demokratie existiert nicht deswegen, weil sie auf dem Papier steht oder weil wir ein gutes Grundgesetz haben. Die Demokratie bedarf der ständigen Revitalisierung durch die Überzeugungen der Menschen. Das ist substanziell. Es gibt dieses schöne Wort von Wolfgang Böckenförde, dem ehemaligen Richter am Bundesverfassungsgericht, der, ich verwende jetzt die Kurzfassung, der gesagt hat, der demokratische Staat steht auf Grundlagen, die er selbst nicht garantieren kann. Weil er ein freiheitlicher Staat ist, kann er ja sozusagen die Prinzipien der Demokratie nicht mit Gewalt quasi der Gesellschaft überstülpen. Er ist darauf angewiesen, dass die Gesellschaft aus sich heraus, und das ist jetzt meine Formulierung, immer wieder diese moralischen Fundamente generiert oder regeneriert, die mal notwendig sind, um die gesellschaftliche Ordnung der Demokratie aufrechtzuerhalten. Da gibt es ein paar wichtige Dinge. Ich muss als Bürger, als Bürgerin überzeugt davon sein, dass die öffentliche Angelegenheit auch meine Angelegenheit ist. Dass das Gemeinwohl nicht die Summe der Einzelinteressen ist, sondern dass ich auch überlegen muss, wie das Große und Ganze gut funktionieren kann und nicht nur mein eigenes. Wenn das nicht mehr funktioniert, haben wir schon einen riesigen fundamentalen Bruch. Zweitens, wir brauchen eine wahrheits- und faktenorientierte Kommunikation. Wenn Kommunikation erfolgt mit dem Sinn, den anderen über den Tisch zu ziehen oder ihn zu täuschen oder wie, dann haben wir den zweiten quasi fundamentalen Bruch. Wir brauchen die Fähigkeit zum Kompromiss. Das heißt, die Fähigkeit und die Bereitschaft, den Kompromiss dann auch zu tragen. In einer demokratischen Ordnung geht es nicht um die Durchsetzung der eigenen Wahrheiten. Wenn ich die eigene Wahrheit gepachtet habe, dann brauche ich keinen Kompromiss, dann muss ich die Wahrheit durchsetzen. Nein, es geht um Verständigung. Und Verständigung ist was ganz anderes als Übermittlung von eigenen Überzeugungen. Wenn all diese elementaren, fundamentalen Dinge der Demokratie nicht mehr vorhanden sind, dann nützt uns die beste politische Ordnung auch nichts. Und das ist jetzt gerade offenbar der Fall, ja, dass viele Menschen diese Basics gar nicht mehr akzeptieren, vielleicht auch gar nicht verstehen. Das will ich gerne in Rechnung stellen, dass viele die Struktur unserer Ordnung auch gar nicht verstehen. Und dass wir deswegen auf diese Ordnung pochen können, es nützt uns aber nichts. Und ja gut, dann wenn das so ist, und ich behaupte, es ist so, dann lassen Sie uns daran arbeiten. Die Ordnung ist stark genug, das sagte ich schon, um diese Krise auch zu überstehen.
Wollen wir nicht doch lieber zusammen davonlaufen, weil das, was Sie jetzt alles beschrieben haben, diese elementaren Grundsätze, die bröckeln doch nicht nur, die sind doch zum Teil schon zusammengebrochen. Also Sie müssen mich noch überzeugen, Ihren Optimismus zu teilen.
Herr Rose, wohin wollen wir denn weglaufen? Sagen Sie mir doch mal bitte ein Land oder eine Region auf dieser Erde, wo es nach wie vor besser funktioniert. Ich will in kein autokratisches System weglaufen. Ich will weder in die Türkei noch nach Ungarn noch nach Russland weglaufen. Ich will hier bleiben und will daran arbeiten, dass diese demokratische Ordnung, deren Bestand nicht garantiert ist. Sie kann zusammenbrechen, klar. Aber ich will hier bleiben und sagen, lasst uns dieses... Es geht ja nicht nur um die Bundesrepublik, es geht um viele europäische Staaten, die aus der Wurzel von Humanismus und Aufklärung entstanden sind und die darauf ruhen, ja, dass diese Ordnung gehalten bleibt. Das ist des Hierbleibens wert und das ist auch keine Überforderung. Es ist eine hohe Anforderung, aber keine Überforderung für uns Demokraten.
Ich wäre mit Ihnen in den Wald gelaufen, aber da ist ja auch irgendwann zu Ende. Mich erinnern Sie ein bisschen an die in der DDR geblieben sind, die gesagt haben, ich reise nicht aus, ich tue was in diesem Land. Und das stimmt ja auch, Sie waren DDR-Bürgerrechtler. Das heißt, es war eine ähnliche Situation, dass es zum Teil unerträgliche Zustände waren, aber dennoch es Leute gab, die gesagt haben, wir wollen etwas verändern. Kommt daher auch Ihr Optimismus?
Offensichtlich ja. Wenn Sie das so wahrnehmen, dann freue ich mich. Ich habe bei mir selber auch oft den Eindruck, dass die Erinnerung an die Zeit damals eine der Quellen meines Optimismus ist.
Wenn Sie im privaten Umfeld, im persönlichen Umfeld und ganz direkt mit Verschwörungsmythen, mit Fake News, mit gefühlten Fakten, auch mit Gewalt, mit Hass konfrontiert sind, wie reagieren Sie? Was sind Ihre Strategien?
Also Fake News ist das eine und Gewalt ist nochmal was anderes. Also insofern würde ich hier gerne unterscheiden. Also Gewalt muss man sich nicht gefallen lassen. Da läuft man dann tatsächlich wahrscheinlich lieber weg oder man wehrt sich oder man ruft die Polizei. Also das ist das eine, ja. Bei den Verschwörungsmärchen, also je nachdem wie albern oder wie komisch sie daherkommen, da ja manchmal gelingt es mir, das Gespräch abzubrechen. Ein Freund von mir hat mir mal empfohlen, bei der Begegnung mit Verschwörungstheoretikern quasi noch geheimnisvoller zu werden, als die sowieso schon sind. Er hat gesagt, ja, du musst sagen, das ist alles noch viel schlimmer. Aha. Überlegen Sie doch mal bitte genau, also das kommt gar nicht alles von Bill Gates, sondern ich habe aus ganz geheimen Quellen erfahren, dass Bill Gates sich jede Woche einmal mit Wladimir Putin trifft. Und das sage ich aber jetzt nur Ihnen, das muss auch unter uns bleiben. Also Sie merken den Sarkasmus und die Ironie. Also man kann mit manchen Verschwörungsmärchenerzählern quasi nicht mehr viel weiterkommen, sondern man muss sie quasi irgendwie auf einen anderen Leim führen als auf den, auf dem sie selber schon unterwegs sind.
Ja, nun gibt es ja noch einen Unterschied zwischen Sarkasmus, Ironie und einem positiven Humor, der ja auch reinigend sein kann. Wenn man dann nur noch sarkastisch wird, ist auch eine Strategie, aber ein gesunder Humor ist dann doch besser, oder?
Also Humor ist eine ganz wichtige Quelle des Lebens und der Lebensfreude. Es ist ja ganz auffällig, dass bei den extremistischen Parteien, also insbesondere bei der AfD und auch anderen, sind wir ja gut mittlerweile versorgt von den Freien Sachsen über die NPD und so weiter, dass bei denen der Humor eine Mangelware ist. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Indikator, die Humorlosigkeit. Wenn ich Humorlosigkeit in dieser ausgeprägten Form erlebe, da klingeln bei mir alle Alarmglocken. Nicht? Denn das bedeutet mit anderen Worten, hier ist jemand radikal von der Richtigkeit seiner eigenen Überzeugung, also von seiner eigenen Wahrheit überzeugt. Mit dem wirst du wahrscheinlich gar nicht zusammenkommen. Da sollte man sich, wenn es nicht unbedingt nötig ist, vielleicht auch fernhalten. Ja, also es ist ganz wichtig, dass wir die Orte haben, in denen wir auftanken, wo wir uns mit unseresgleichen treffen, wo wir vernünftige Gespräche führen, das ist unverzichtbar. Ja, auch wenn das kleine Kreise sind, ist nicht entscheidend. Ja, das andere muss man aushalten, sich gegebenenfalls verteidigen, wenn es nötig ist. Und die Demokratie braucht da natürlich auch eine gewisse Wehrhaftigkeit gegen diejenigen, die ja nun erkennbar, das ist der Unterschied zu der Zeit von vor 10 Jahren, nun erkennbar regelrecht zerstörerisch am Werk, nicht nur mehr störerisch, sondern zerstörerisch am Werk sind, was unsere Ordnung betrifft.
Abschließend doch, wenn Sie dieses Geheimtreffen jetzt mal so in Rückschau sehen, mir hat es ja richtig gegruselt. Das macht einen ja wirklich regelrecht sprachlos. Wie war es bei Ihnen?
Ja, ganz ähnlich, ja. Also ich glaube, wir sollten auch die Scheu ablegen, Vergleiche heranzuziehen. Das hat ja sowas von Wannsee an sich, ne? Wir organisieren da die Deportation von Ausländern in irgendein nordafrikanisches Land. Also das ähnelt dann schon irgendwie den Überlegungen der Wannsee-Konferenz. Ja, also es gibt jetzt keinen Grund mehr, daran zu zweifeln, dass es starke politische Kräfte in diesem Land gibt, die diese freiheitlich-demokratische Ordnung abschaffen wollen und ein diktatorisches System aufrichten wollen.
So, und da Sie nicht davonlaufen wollen, sich wieder in die Schlacht stürzen, um mal im Militärjargon zu bleiben und zumindest die Herausforderung anzunehmen, dann gehe ich auch davon aus, dass Sie nach Erfurt kommen. Und Sie haben ja noch gute Erinnerungen an Erfurt. Sie haben hier studiert, waren hier aktiv und sind uns noch gewogen. Und zwar am 13. bis 15. Februar werden Sie da sein, werden wir Sie kennenlernen. Wir werden miteinander plaudern, das Ganze im Haus Dacheröden. Drittes Faktenforschungsaktionstag und das Motto heißt Menschen, Medien, Meinungsbildung. Herr Richter, kommen Sie gerne nach Erfurt?
Sehr, sehr gern. Ich war von 1981 bis 1986 fast durchgängig in Erfurt, weil ich in dieser schönen Stadt studiert habe. Und die kann man ja auch einfach nur genießen, diese Stadt. Ja, wer durch Erfurt mit offenen Augen geht, der sieht so viel Schönes. Der wird ein Stück auch immunisiert gegen das Dunkle und Zerstörerische, was da um uns herum sich stark zu machen sucht.
Viel passiert seit der Wende. Wollen wir mit einem Witz enden? In der DDR gab es ja wirklich immer gute Witze gegen die Herrschenden oder überhaupt. So, das war so ein auch was Spezielles. Gibt es einen speziellen einen Witz, den Sie aus der Meißner Kindheit noch in Erinnerung haben?
Ja, es gibt, also DDR-Witze gab es viele, nicht? Sozialismus-Witze. Wollen Sie einhören von mir?
Gerne, wenn Sie parat haben.
Was würde passieren, wenn die Wüste Sahara sozialistisch würde?
Keine Ahnung.
In 5 Jahren wäre der Sand knapp.
Ah.
Es gibt noch mehr. Es gibt nicht nur solche Witze, die sich auf das sozialistische Wirtschaftssystem, die Planwirtschaft beziehen. Aber das ist, glaube ich, der sich mir am meisten eingeprägt hat.
Ja, mit dem Sand. Ja, jetzt bräuchte man noch einen Kapitalismuswitz, aber den erzählen wir dann im Haus Dacheröden. Herr Richter, ja. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise nach Erfurt. Danke, dass Sie mit mir gesprochen haben und ich freue mich auf die Faktenforschung Aktionstage Menschen, Medien, Meinungsbildung 13. bis 15. Februar im Haus Dacheröden. Danke, Frank Richter. Tschüss.
Auf Wiedersehen.